ARD.
Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Bilder aus dem Meer von Walen, Haien oder auch Minitieren wie der Unterwassernacktschnecke, die gerade einmal einen halben Zentimeter groß ist. Diese Bilder, die würden wir alle nicht sehen können, wenn es Menschen wie Christina Karliczek nicht gäbe. Die Unterwasserkamerafrau ist im Meer unterwegs. Dort, wo es richtig tief und richtig kalt ist. Im Eismeer oder aber auch in Höhlen. Sie begleitet Orcas und schwimmt mit Haien. Ihre Filme, die gehen ans Herz, nicht zuletzt deshalb, weil sie selbst mit ganzem Herzen bei ihren Protagonisten, den Meerestieren, ist. Christina Karliczek ist heute bei mir zu Gast im Hamburger Hafenkonzert. Wir sprechen über große und kleine Tiere, über berührende Begegnungen und die Gefahren für das Meer. Dies ist Ausgabe 3703. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und wir wollen in dieser Sendung über die Ozeane reden, über den Teil der Meere, den nur sehr wenige Menschen wirklich zu Gesicht bekommen. Das ist der Teil unter Wasser. Und Christina Karliczek Skoglund ist eine dieser Menschen, der diesen Teil der Meere schon gesehen hat und das mehrfach. Ich sage guten Tag nach Göteborg, Christina Karliczek Skoglund.
Hallo und hey aus Göteborg.
Christina, ich habe es gesagt, du hast mit den Ozeanen zu tun, nicht nur mit den Ozeanen, aber auch. Wenn dich jemand nach deiner Berufsbezeichnung fragt, was würdest du denn antworten?
Ja, meine Berufsbeschreibung ist eigentlich Unterwasserkamerafrau, spezialisiert für Tierfilme. Das ist eigentlich das, was ich seit über einem Jahrzehnt mache und mich sehr drauf fokussiere.
Du bist natürlich noch viel, viel vielseitiger. Du bist Autorin, Regisseurin, Produzentin deiner Filme. Also da ist eine ganze Menge mehr. Ich habe dich kennengelernt bei der Verleihung des Deutschen Meeresfilmpreises des Cinemare Filmfestivals. Die Verleihung fand in Berlin statt in diesem Jahr. Und wer dich dort auf der Bühne erlebt hat, dein Film Unter Orcas hat diesen Preis gewonnen. Der hat eine Frau erlebt, die voller Begeisterung von ihrer Arbeit erzählt. Die Augen strahlten, die Worte kamen mit ganz viel Energie. Gab es in deinem Leben sowas wie ein Erlebnis, wo du gesagt hast, das ist genau meins, das will ich machen, das begeistert mich so, dass ich das auch den Menschen erzählen will?
Ich glaube, mich faszinieren die Meere einfach immer wieder. Und das ist eigentlich auch das, was mich antreibt, diese Art von wirklich sehr spezialisierten Arbeit nachzugehen. Und das liegt einfach daran, dass unsere Ozeane so vielseitig sind und die Tiere, die um uns herum leben, einfach so viele faszinierende Geschichten haben. Aber natürlich begegne ich immer wieder Tierarten oder auch ganz speziell einzelnen Tieren, die mir wirklich sehr nahe gehen und die mir auch zeigen, einfach wie vielfältig und faszinierend die Welt um uns herum ist. Und das ist ein großes Geschenk, das erleben zu dürfen unter Wasser. Und natürlich, das variiert von wirklich den großen Meeressäugern wie Orcas, Buckelwalen, wirklich in einem Moment zu haben, wo man in das Auge von einem Wal schauen kann. Das ist etwas Besonderes, diese Begegnung, einfach zu erkennen, okay, hey, wir sind nicht alleine hier auf diesem Planeten. Und natürlich fragt man sich auch in so einem Moment, was denkt dieses Tier jetzt gerade? Und ja, ich glaube, das sind Momente, die einfach so tief gehen.
Und über Filme und die Tiere im Einzelnen reden, wollen wir dich ein bisschen vorstellen. Du bist 1977 in Groningen in den Niederlanden geboren, lebst jetzt in Göteborg. Was war denn dazwischen? Wo bist du aufgewachsen?
Ja, dazwischen waren auch einige spannende Stationen in Deutschland. Ich habe in der Nähe von Frankfurt am Main gewohnt, sehr weit weg von den Meeren. Dann habe ich auch in Berlin gelebt, an der Spree, aber auch dort habe ich getaucht und ich habe auch in Neuseeland gelebt und das ist natürlich auch ein ganz besonderes Gebiet und Naturerlebnis, was mich sehr geprägt hat. Viele spannende Stationen, aber natürlich auch ist ein großer Teil von meinem Leben das Reisen. Ich bin auch sehr, sehr viel unterwegs, eigentlich in der Natur, in natürlichen Gebieten, wenn ich nicht zu Hause bin.
Christina Karliczek ist zu Gast hier im Hamburger Hafenkonzert und wir wollen sprechen auch über den aktuellen Preis, den es dieses Jahr gab, den Deutschen Meeresfilmpreis für den Film Unter Orcas. Christina Karliczek, du hast es schon angedeutet am Anfang. Was ist das Faszinierende an diesen Orcas, an diesen Walen?
Ja, Orcas sind wirklich in allen Weltmeeren zu finden. Sie stehen ganz oben an der Nahrungskette. Sie greifen sogar weiße Haie an und sprechen verschiedene Dialekte. Sie haben ganz enge soziale Strukturen und sie werden eigentlich auch so alt wie wir Menschen. Und sie werden besonders von einem erfahrenen weiblichen Tier geleitet. Also das ist sozusagen die sogenannte matrilineare Struktur. Und das finde ich natürlich auch sehr interessant. Ja, weil wir kulturhistorisch bedingt oft einfach mehr so über Eigenschaften wie Stärke, gute Jagdeigenschaften oder ja auch die Anleitung in der Gruppe häufig nicht so sehr von weiblichen Tieren sprechen. Und da sind Orcas natürlich ein ganz, ganz klares Beispiel, wo das ganz anders ist.
Haben die Orcas Feinde?
Eigentlich uns Menschen.
Mhm. Werden die Orcas tatsächlich noch gejagt oder sind das andere Walarten, die immer noch gejagt werden?
Ich denke, es sind hauptsächlich andere Walarten, die gejagt werden. Aber natürlich gehen für Orcas wirklich ganz konkrete Gefahren aus von Schiffsverkehr, von Schiffslärm, von Verschmutzung der Meere und Überfischung natürlich.
Du warst sehr viel unterwegs auf der ganzen Welt, auf den Routen der Orcas, hast dort interessante Menschen getroffen, die sich auch mit dem Schutz dieser Tiere beschäftigen. Was ist dir da am meisten in Erinnerung geblieben? Welche Begegnung?
Also mir ist ganz besonders eine Begegnung in Erinnerung geblieben. Das ist die mit, dass wir die Möglichkeit hatten, auch mit Stimmen aus der indigenen Bevölkerung im Nordosten von den USA zu besprechen. Und da hatte ich die Möglichkeit, ein Interview zu führen mit Jay Julius und somit auch eine Stimme zu hören aus der amerikanischen indigenen Bevölkerung, die wirklich eine sehr, sehr nahe Bindung, besonders zu Orcas in dieser Region, wo wir auch gedreht haben, führen. Und das ist einfach ein Moment, in dem man begreift, dass unsere Perspektive auf Tiere und auf die Meere so drastisch anders ist durch die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind hier in Deutschland oder auch eben in Europa mit der aktuellen Kultur und der Art, wie wir wirtschaften. Und das, da merkt man einfach, das ist eine ganz, ganz andere Ebene von Respekt vor Natur und auch Respekt eben von dieser Grundlage gibt, von der wir alle so eigentlich abhängig sind. Und ich glaube, wir können sehr, sehr viel von solchen Begegnungen und auch eben von diesem wirklich tiefen Wissen und auch dieser Weisheit lernen, mit Tieren und mit unserer natürlichen Umgebung zusammenzuleben. Und ja, das hat mich einfach sehr, sehr beeindruckt. Aber ich glaube auch, weil wir über ein Thema sprechen konnten, was sehr, sehr viele Menschen eigentlich verspüren. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr starke, einen sehr starken Kummer über eigentlich den Verlust von Lebensräumen, von Tierarten, den wir immer wieder mehr erfahren. Aber ich glaube auch zunehmend Menschen einfach selber in ihrem persönlichen Umfeld erleben. Und ich glaube, das ist wichtig, das zu erkennen und auch, dass wir uns über sowas austauschen können, dass wir sagen können, ja, das ist einfach traurig, wenn wir sehen, dass Wale aus unseren Meeren verschwinden, dass wir sehen, was alles kaputt gemacht wird. Und das ist ganz klar, dass man darüber wirklich auch eine ganz tiefe Trauer empfinden kann. Nur das ist irgendwie was, was wir so häufig irgendwie wegschieben und ja, wir müssen ja weitermachen. Aber wir können uns wirklich fragen, wohin machen wir eigentlich weiter? Und was wollen wir eigentlich auf diesem Planeten für unsere Kinder hinterlassen? Und das sind einfach Momente, wo man wirklich sehr, sehr viel Hoffnung auch bekommt, wenn man die Chance hat, Stimmen zu hören, die hier einfach eigentlich eine wirklich sehr, sehr tief verankerte Kultur in ihrer Tradition haben.
Was mich als Zuschauer begeistert hat an diesem Gespräch, ist die tiefe Demut deines Gesprächspartners vor der Natur, vor dem Meer und die Tatsache, dass er selber eins mit der Natur ist und mit dieser Natur lebt und diese achtet, was uns hier in den Städten Mitteleuropas mitunter abgeht.
Ja, ich glaube, wir haben einfach so stark diese Verbindung auch verloren, was es eigentlich bedeutet, abhängig von der Natur zu sein und auch eben einen Respekt zu haben, wirklich für selbst den allerkleinsten Lebewesen, weil die Teil von dieser Welt sind, sie sind Teil von unserem Planeten und wir können auch gar nicht so, wir könnten gar nicht so leben ohne all diese kleinen und großen Teile auf unserem Planeten.
Christina Karliczek ist Unterwasserkamerafrau und Filmemacherin und sie ist zu Gast heute hier im Hamburger Hafenkonzert. Für ihren Film Unter Orcas war sie auf den Spuren der Wale unterwegs und sie hat gerade hier erzählt von einer ganz besonderen Begegnung für diesen Film. Hier ist das ganze Gespräch aus dem Film Unter Orcas.
Ich bin sehr froh, dass Jeremiah Julius einem Interview zugestimmt hat. Er gehört zur Lummi Nation, ist selbst Fischer, Ex-Politiker und engagierter Hüter der Meere.
For me it's interesting to hear from you.
Ich würde gerne von dir wissen, wie die Beziehung der Lummi Nation zu den Orcas ist, weil ihr schon so lange mit diesen Tieren hier lebt.
Zu Beginn unserer Zeit hier begann die Beziehung zu den Orcas, den Loktamichton, wie wir sie in unserer Sprache nennen. Wir verstanden uns. Wir hatten einen Bund miteinander. Es gab etwas, das wir beide brauchten, und das ist der Lachs. Ein Geschenk, das wir extrem hoch schätzten. Nicht in seinem Geldwert, sondern zum Leben. Heute führen wir einen gemeinsamen Kampf. Den Kampf ums Überleben als Lachsvolk. Denn die Orcas sind auch ein Lachsvolk. Ihr Kampf ist unser Kampf.
Wie geht es dir, wenn du von den Bedrohungen für die Orcas liest?
Also, ich lese eigentlich nicht darüber. Wir leben es. Wir sind erst die sechste Generation nach Ankunft der Neuankömmlinge, der Europäer. Das gilt übrigens auch für die Orcas. Aber ja, wir sind jetzt alle in tiefem, tiefem Kummer über die katastrophalen Erschütterungen nach Ankunft der neuen Menschen ohne Philosophie, mit einer neuen Art zu leben, die sich nicht als gleich betrachten, sondern als überlegen. Ich meine, politische Entscheidungen, Denkmuster. Diese Menschen sind auch gute Menschen, aber sie bestimmen jetzt, was normal ist. Und wir? Wir leben immer noch in enger Beziehung mit allem, was existiert.
Wenn wir aufs Meer schauen, ist das eine andere Welt, die für viele Menschen verschlossen ist, weil sie nicht unter die Oberfläche sehen können. Als Unterwasserfilmerin kann ich den Menschen einen Blick dahin ermöglichen. Aber es gibt auch andere Wege, Verbindungen mit der Meereswelt aufzubauen. Wie nimmst du sie wahr, wenn du nicht sehen kannst, was die Tiere unter Wasser tun?
Es ist eine größere Welt als das Land, wo wir Menschen hingehören. Schau mal, du drehst dieses Interview. Ein Boot fährt mit lautem Motor vorbei. Wir können einfach stoppen, einen Moment lang warten, bis das laute Geräusch vorbei ist, und dann machen wir weiter. Sie können nicht innehalten. Diese Wasserstraße ist wie eine Autobahn. Sie können niemandem sagen, haltet mal, ich bringe gerade meinem Kind das Jagen bei. Oder ich spreche mit meiner Familie. Oder wir halten hier eine Zeremonie ab. Könnt ihr bitte leise sein? Sie haben gar nichts zu sagen und keine Freiheit. Und die Wahrheit ist, du und ich sehen zu, wie sie sterben, aussterben. Wir müssen uns endlich eingestehen, dass diese Wahrheiten von gestern und die Politik von gestern uns an diesen Punkt gebracht haben. Wir dürfen das nicht mehr leugnen. Oder das Unvermeidliche tritt ein. Wir müssen den politischen Willen, die politische Stärke und die Entschlossenheit haben, das zu tun, was getan werden muss. Und es ist nur ein kleines Stück Veränderung.
Ja, yeah. Und das maybe where we also.
Ja, wir haben in der Geschichte bereits große Veränderungen auf diesem Planeten bewirkt. Warum sollten wir nicht in der Lage sein, wieder positive Veränderungen herbeizuführen? Und genau hier könnten wir auf die Menschen hören, die das verstehen, die wissen, was es bedeutet, sich um das Land und den Ozean zu kümmern.
Wir müssen vorsichtig mit unserer Sprache sein. Es geht nicht darum, dass wir uns kümmern. Wir müssen dem Ozean erlauben, sich um uns zu kümmern und so weiter zu bestehen wie seit Anbeginn der Zeit. Wir glauben, wir werden schon ein Werkzeug finden, groß genug, um alle Probleme zu lösen. Aber wir brauchen kein Werkzeug, um die Sache zu lösen. Wir sind das Problem. Wir haben all das verursacht. Die Orcas müssen gerettet werden. Vor wem? Vor dir, vor mir, vor uns. Wir wollen sie vor dem Aussterben retten? Ja. Aber in Wahrheit vor uns. Seien wir ehrlich.
Christina Karliczek, in dem Film hast du eine Gesprächspartnerin, mit der du auch tauchen gehst, die viele von uns kennen, im Gegensatz zu deinen anderen Gesprächspartnern. Das ist Sarah Connor, die ja sich auch engagiert in Sachen Walschutz. Wie seid ihr zueinander gekommen?
Ja, es ist total spannend eigentlich, dass Sarah Connor sich mit uns engagieren konnte. Wir hatten bereits Kontakt zu Sarah Connor über ein anderes Projekt, was in der Entstehung war für NDR Naturfilm und die Expedition ins Tierreich. Und zwar, das war der Film von Florian Garner über Orcas, Herrscher der Meere. Da hat Sarah Connor als Sprecherin sich engagiert in diesem Film. Wir sind eigentlich einen Schritt weiter gegangen und haben Sarah gefragt, ob sie nicht teilhaben möchte an der Expedition, die ich geplant hatte in Nordnorwegen, um Orcas zu filmen. Und weil ich weiß, dass sie sich so aktuell so sehr engagiert und auch schon eben seit sehr langer Zeit, also eigentlich schon seit ihrer Kindheit, ein Fan von Orcas und von Walen ist und auch ein sehr, sehr tiefes Wissen über diese Tiere hat. Umso größer war ich die Freude, ja, dass Sarah ja gesagt hat, ja, ich würde wirklich gerne mitkommen. Und so hatten wir eben die Möglichkeit, auch wirklich zusammen tauchen zu gehen. Und das ist natürlich etwas, was immer mit für mich als Unterwasserkamerafrau auch sehr spannend ist, weil ich schon oft mit sehr vielen Menschen unter Wasser gearbeitet habe, von Unterwasser-Stunts für Filmdreharbeiten bis hin zu Forschenden oder auch eben eine ganze Reihe von Menschen unter Wasser begegnet sind. Und man weiß nie genau, wie das eigentlich so sich verhält, wenn Menschen, die man nicht kennt, sich unter Wasser aufhalten. Und Also mit Sarah Connor war es super, zusammen zu tauchen. Sie war so tough und sie ist auch sehr, sehr fokussiert. Und natürlich, das macht auch Sinn, wenn man eben ein Performer ist und auch auf diesen Fokus auf der Bühne hat und haben kann. Ja, so ähnlich habe ich sie eigentlich dann auch wahrscheinlich unter Wasser erlebt. Es war einfach ganz fantastisch, mit dir zusammenzuarbeiten. Und sie ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Taucherin. Ja, wir haben uns sofort richtig gut verstanden. Und ich glaube, dass an ihrem Weg, dass sie einen wirklich, wirklich inspirierenden Wandel durchmacht in ihrer Karriere und Entwicklung und ihrem Erfolg als Sängerin und Künstlerin. Und gleichzeitig eben eine Initiative gestartet hat und wirklich ernsthaften, längerfristigen Meeresschutz inspirieren will und dazu auch ihre eigene Organisation, die Iberian Orca Guardians, gegründet hat.
Christina Karliczek, wir haben gerade über das Tauchen gesprochen und über auch das gewisse Risiko, wenn man die mit einem darunter gehen, nicht kennt. Wie muss Frau sich vorbereiten auf das Tauchen, zum Beispiel in sehr kalten Gewässern? Du tauchst auch im Eis, du tauchst auch in Höhlen. Da gibt es ja auch spezielle Ausbildungen.
Man muss natürlich zuerst mit dem Tauchvirus infiziert sein. Das ist bei mir passiert, als ich irgendwie Anfang 20 war und mein erstes Geld verdient habe als Kameraassistentin und dann tatsächlich endlich tauchen lernen konnte. Aber es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Ich bilde mich eigentlich als Taucherin immer wieder und weiter fort. Ja, ich habe Höhlentauchen gelernt, weil es mir wichtig war, wirklich diese Art von mentaler Stärke zu trainieren. Also eigentlich beim Höhlentauchen trainiert man häufig ein Nahtoderlebnis eigentlich in klaustrophobischen Umständen. In Dunkelheit, in kaltem Wasser in meinem Fall. Und das ist einfach wichtig. Ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, dass wir uns in einem Lebensraum aufhalten, der eigentlich nicht für Menschen gemacht ist. Der kann extrem befreiend auf uns wirken, weil man sich eben dreidimensional bewegen kann. Es ist ein ganz anderes Erlebnis und es ist auch ein wunderschönes Erlebnis, ja, unter Wasser sein zu können. Aber es ist auch sehr vielfältig, wie diese Lebensrollen immer aussehen. Ich glaube, jeder, der schon mal zum Beispiel Hamburger Hafen getaucht ist, der weiß auch, dass das sehr weit entfernt ist, eben von der strahlenden Welt von Korallenriffs. Und genau das ist mir immer wichtig gewesen, immer in wirklich sehr unterschiedlichen Gegenden unter Wasser mich aufhalten zu können. Und deswegen bin ich auch ausgebildet als Berufstaucherin und ja, Eistaucherin. Aber das liegt natürlich daran, dass mich die polaren Regionen besonders faszinieren und das auch ein wirklich großer Fokus von meiner Arbeit ist.
Also in Höhlen und unter einer geschlossenen Eisdecke zu tauchen, an Platzangst leidest du nicht, beziehungsweise das hast du mit einem Mentaltraining gut bekämpft.
Ich glaube, es ist eigentlich schon auch wichtig, Angst fühlen zu können oder auch starke Emotionen fühlen zu können. Und das tue ich sicherlich auch, auf jeden Fall. Aber es ist auch wichtig zu wissen, wie man das bewältigt, wie man damit umgehen kann. Und natürlich auch als Tierfilmerin sind es immer so Momente, wenn ich wirklich die Chance habe, einem Tier zum Beispiel zu begegnen, auf das ich mich monatelang vorbereitet habe, um endlich diesen ganz besonderen Wal unter Wasser filmen zu können und vielleicht auch sogar ein ganz bestimmtes Verhalten erwarte. Da muss alles funktionieren. Ich meine, das ist so ähnlich für mich wie zum Beispiel, wenn ich als Kamerafrau bei Sportübertragungen arbeiten würde. Und vielleicht noch dazu kommt das eben, dass ich mich so lange darauf vorbereite und wir manchmal einfach nur diesen ganz einen Moment haben. Und natürlich ist das etwas, wo ich mich sehr fokussieren muss. Und ich glaube, das ist auch etwas, in dem ich gut bin, wirklich so einen Hyperfokus haben zu können.
Gab es schon mal kritische Momente, also Momente, in denen es wirklich gefährlich war, von, sag ich mal, seitens der Tiere oder vielleicht wegen eines technischen Versagens?
Also ich glaube, technisches Versagen ist natürlich etwas, was auch sehr bewusst, zum Beispiel mit dem ich sehr bewusst umgehe in der Art und Weise, wie ich sozusagen Problem Management trainiere. Ja, menschliches Versagen löst ja häufig auch gerade beim Tauchen tödliche Unfälle hervor. Da ich auch mit einer bestimmten Technik von Tauchgeräten arbeite, mit Kreislauftauchgeräten oder sogenannten Rebreathern, da gibt es am häufigsten sozusagen menschlich verursachtes Versagen und tödliche Unfälle. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, sich darüber bewusst zu sein und auch eben aktiv zu trainieren, wie man eben mit Teamarbeit umgeht, gerade weil wir auch eben im Team unter Wasser arbeiten. Und auch natürlich kommen da zwei Welten aufeinander, das Sporttauchen und das Berufstauchen. Aber letztendlich ist das etwas, was sehr viel auch mit Erfahrung zu tun hat, natürlich. Situationen einzuschätzen können, mit Tieren Unterwassersituationen einzuschätzen, wann man einen Schritt vorausgeht und wann man lieber einen Schritt zurückgeht und am nächsten Tag wiederkommt.
Das sind ja Wildtiere, mit denen du es zu tun hast. Die sind dir noch nie so nahe gekommen, dass es gefährlich werden könnte.
Ja, also es gab natürlich schon Situationen, wo ich gedacht habe, wow, okay, jetzt war ich unglaublich dicht an diesem Wal dran und ohne dass das beabsichtigt gewesen ist. Und das war zum Beispiel eine Situation, wo wir von der Oberfläche sehen konnten, wie Pottwale sich versammelt haben. Und das sah eigentlich aus wie eine klassische Pottwal-soziale Gruppenversammlung. Aber irgendwie, als wir unter Wasser waren, haben wir gemerkt, dass es etwas ganz anders war. Und plötzlich sind auf meinen Kollegen Thomas Behrendt, der auch mit mir im Wasser war, zwei Wale direkt zugekommen und haben uns, und also ihn und mich, separiert. Und ich war plötzlich mitten in der Walgruppe drin und konnte auch nicht mehr wegschwimmen. Und Pottwale sind auch auf mich eines mit geöffnetem Maul und mit ganz starker Echolokalisierung. Also das bedeutet also eine klare Drohgebärde. Ein Pottwal ist auf mich zugeschwommen mit einer ganz klaren, eindeutigen Drohgebärde, geöffnetem Maul. Und ich wusste, okay, ich kann jetzt einfach nichts machen. Deswegen habe ich einfach nur gedacht, okay. Und es war schön auf diesem Planeten. Aber ich filme jetzt einfach weiter und bleib ruhig. Und ich habe bewusst versucht, meine Atmung zu kontrollieren, meinen Herzschlag zu kontrollieren und ruhig zu bleiben. Und der Wal ist auf mich zugekommen, hat sich eingedreht. Meine Beine waren 50 Zentimeter von seinem Auge entfernt. Ich habe die Beine nur eingezogen, dann ist er weitergeschwommen. Und danach war ich in der Gruppe drin und ich konnte sehen, dass es ein neugeborenes, junges Pottwalbaby in der Gruppe gab. Und das war letztendlich der Grund, weswegen sich diese Wale versammelt hatten. Und natürlich haben die ihr Junges beschützt. Die wollten keine komische, lange Silhouette, die vielleicht aussieht wie ein Hai mitten in ihrer Gruppe. Die wollten einfach niemanden dabei haben in diesem Moment. Klar haben die uns verscheucht. Aber das sind diese Dinge, die sieht man erst, wenn man unter der Oberfläche ist. Die konnten wir von über Wasser mit den wirklich erfahrenen Wissenschaftlern, die wir an Bord hatten und die uns auch das Okay gegeben hatten, ins Wasser zu gehen. Das konnten wir nicht erkennen.
Man sagt ja, Wale seien sehr, sehr sensibel. Die bemerken auch sowas wie den Herzschlag des Gegenüber. Die bemerken, ob du aufgeregt bist oder nicht. Glaubst du, das hat dir geholfen, dass du da so ruhig geblieben bist?
Ja, ich glaube schon, dass es geholfen hat, weil natürlich, wenn man sich mal überlegt, wie kommunizieren Wale eigentlich, wie kommunizieren Orcas in so einem dreidimensionalen Raum unter Wasser, ihr Leben lang im Wasser und trotzdem haben sie wirklich so unglaublich starke soziale Strukturen und das ist natürlich eigentlich einerseits bei den Orcas durch sozusagen diesen, naja, super Sinn im Vergleich zu unseren Sinn durch die Echoortung, mit denen sie wirklich ineinander ein bisschen wie reinschauen können und eben Herzschlag bemerken können. Sie erkennen, ob man was im Magen hat oder nicht oder ob auch ein anderes Tier schwanger ist. Und das hätten sie bei mir auch sehen können. Und natürlich lesen die Tiere so etwas und auch unsere Körpersprache, unser Verhalten. ganz klar. Aber das andere, was ich eigentlich auch, also was ich so faszinierend bei Orcas finde, ist, dass sie sehr, sehr viel Körperkontakt haben und auch die Art und Weise, wie sie schwimmen. Also man hat beobachtet zum Beispiel in Nordamerika, Nordostamerika und Kanada hat man beobachtet, wie dort die Orca-Population wirklich in einer ganz bestimmten Formation immer wieder schwimmen. Und diese Formation bestätigt eigentlich ihre Art von Gruppenstruktur und ihren Zusammenhang. Und das ist total faszinierend. Und gleichzeitig sieht man auch, also gerade durch die Aufnahmen, die wir filmen konnten und die auch Florian Graner filmen konnte, von Drohnen aus, wie viel Körperkontakt Orcas eigentlich haben und wie wichtig das für sie ist, um diesen Zusammenhang, um diese Verbindung immer wieder zu verstärken.
Christina Karliczek, ich bin sicher, du verfolgst auch immer wieder die Nachrichten aus den USA zum Beispiel, wenn Orcas vor der Küste Segelboote, Segeljachten angreifen. Kannst du dir erklären, wie sowas passiert und warum sowas passiert?
Ja, also eine der großen Headlines eigentlich in den letzten Jahren waren Segelboote, die in der Straße von Gibraltar oder eben Süden von Portugal und Spanien angegriffen wurden. Sogenannt angegriffen, sage ich jetzt, weil so lesen wir es häufig in den Schlagzeilen. Ich denke, man kann absolut sagen, dass dieses eigentlich keine Angriffe sind. Es geht hier eigentlich, und das können wir in Videomaterial, was Forschende gefilmt haben und auch im Videomaterial von den Schiffen, die betroffen gewesen sind, kann man ganz deutlich erkennen, dass es ein spielerisches Verhalten ist. Dieser Orcas ist. Und es ist auch nur das Verhalten von einiger weniger Orcas, die eigentlich an die Boote so angehen und dieses Ruder bewegen, weil es etwas ist, was sie fasziniert. Und es gibt ganz klare Möglichkeiten, wie man diese Interaktion reduzieren kann. Zum Beispiel, wenn man sich in der Nähe der Küste aufhält mit den Segelschiffen oder Motorschiffen und nicht genau in die Mitte, zum Beispiel der Straße von Gibraltar, fährt in das Gebiet, wo die Orcas sich am meisten aufhalten. Zum Glück sehen wir jetzt, dass einfach immer mehr Forschung auch da aktiv betrieben wird und wir klarere Guidelines haben für Segelschiffe und Motorboote, sodass sie, wie sie sich verhalten können, um genau Schaden zu vermeiden. Man sieht einfach, dass es auch immer wieder Segelschiffe gibt, die sich nicht an diese Guidelines halten und die haben auch einfach immer mehr Interaktionen mit den Orcas dort. Was aber eigentlich am allerwichtigsten in dieser ganzen Thematik ist, ist, dass diese iberischen Orcas sind sehr stark bedroht. Also die Anzahl der Tiere ist drastisch zurückgegangen. Es sind unter 50 Tiere in dieser Population nur noch übrig. Und umso wichtiger ist es, dass wir diesen Tieren helfen, weiter dort bestehen zu können. Sie haben eine Funktion in unseren Nahrungsketten und ihnen auch einfach den Raum geben, weiterhin in unseren Ozeanen leben zu können. Und wenn wir solche Headlines produzieren, dass eben Segelschiffe angegriffen werden, versenkt werden. Das kreiert negative Gefühle, das kreiert sogar ökonomische Effekte für lokale Menschen und es gibt ganz klare Aggressionen jetzt gegen diese Orcas, die so ohnehin schon so stark von Menschen reduziert worden sind.
Am Ende sind es wir, die Menschen, die in den natürlichen Lebensraum der Orcas eindringen und uns dann möglicherweise auch daneben benehmen. Du hast es gesagt, die Orcas sind bedroht durch die Menschen. Was ist es in erster Linie? Vermüllung der Meere, der Schiffsverkehr?
Ich glaube, es sind verschiedene Komponenten. Also für Orcas ist es einerseits Schiffsverkehr und Lärm, also sowohl Unterwasserlärm, der durch Schiffe, Militär wirklich stark zugenommen hat in den letzten Jahrzehnten. Das ist letztendlich stört es die Kommunikation der Tiere und das ist nicht etwas, dem sie ausweichen können. Und gleichzeitig Kollisionen natürlich, die Veränderung unserer Ozeane insgesamt durch ganz besonders durch Überfischung was sich auf die gesamte Nahrungskette auswirken kann. Verschmutzung der Meere, Belastung durch Schadstoffe. Das ist besonders eben in Tieren, die ganz oben in der Nahrungskette oder den Nahrungsnetzen stehen, ganz besonders drastisch. Das kommt auch eben auf die Orca-Population drauf an, über welche wir sprechen, wo in der Welt. Also da muss man schon ganz klar unterscheiden. Aber wir sehen zum Beispiel, dass eine der wirklich sehr bekannten Orca-Populationen und auch eben dadurch bekannt, dass sie am allerbesten studiert sind und erforscht sind in der ganzen Welt, das ist diese sogenannten Southern Residents im Nordosten von den USA und südlichen Kanada. Das ist eine Population von Orcas, die lachsfressende Orcas sind. Da sehen wir, dass die Schadstoffbelastung sehr, sehr hoch ist in diesen Tieren, aber auch, dass diese Tiere wirklich stark beeinflusst sind durch die Reduzierung von Lachsen. Die Lachspopulationen sind zurückgegangen durch wie wir eigentlich die Umwelt an Land beeinflusst haben in dieser Gegend, durch Staudämme zur Wasserkraftbildung, die Lachse geblockt haben. Da sieht man aber auch, dass der Effekt von zum Beispiel diesen Schadstoffen, den Schadstoffablagerungen in den Tieren, eigentlich auch erst dann zum Problem wird, wenn diese Tiere anfangen zu hungern und an diese Reserven rangehen müssen. Dann werden diese Schadstoffe freigesetzt. Das wiederum beeinflusst auch eben die Fortpflanzung. Das belastet die Muttermilch und auch insgesamt die Gesundheit der neugeborenen Kälber. Und das ist sozusagen wie so eine Art Spiraleneffekt, der dann noch mehr verstärkt wird. Aber wir sehen gleichzeitig, dass man da auch ganz klar und konkret etwas dran machen kann. Also wenn man die Überfischung reduziert, Wasserkraft in der Weise wieder ändert, sodass die Lachse wandern können in den Flüssen, dann sieht man auch, dass eigentlich ein gesamter Effekt wieder zustande kommt. Denn die Lachse haben nämlich auch eine Funktion in der Natur um die Flüsse herum. Sie düngen sozusagen den Wald. Das ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Sie ernähren Seevögel, andere Vogelarten, alles bis hin zu Pilzen und Mikroorganismen im Wald. Also es ist eigentlich sehr spannend, wenn man wirklich genau mal schaut, welche Effekte ja selbst eben, also wie diese Zusammenhänge in einem natürlichen Lebensraum sein können.
Christina Karliczek, natürlicher Lebensraum für Orcas, natürlicher Lebensraum auch für Eisbären. Du hast 2009 einen Film gemacht über Eisbären. Das ist 16 Jahre her. Und schon damals hast du in deinem Film auf die Veränderung der Arktis hingewiesen. Das war ja doch eigentlich sehr früh. Warst du seitdem mal da wieder vor Ort und hast gesehen, wie es heute aussieht?
Ich konnte leider nicht genau an diese Stellen zurückreisen in der Arktis, an andere Orte in der kanadischen Arktis und in Grönland. Ja, es ist ganz interessant. Wenn ich an 2016 denke und meine ersten Reisen in die Arktis für Tierfilme, für diesen Film über Eisbären, es ist spannend zu sehen, wie viel sich verändert hat in dieser Zeit. Aber ich glaube, das, was mich eigentlich noch stärker bewegt, ist, dass ich schon seitdem ich eigentlich ein Teenager bin, über diese Veränderung in unserer Welt bewusst bin. Also auch als ich ein Teenager war, war eigentlich schon die Effekte zum Beispiel vom Fleischkonsum waren ganz genau bekannt. Wir wussten eigentlich schon, als ich eine Jugendliche und ein Kind bin, wie stark die Verschmutzung in der Nordsee ist und welche Bedrohungen auf uns zukommen. Und der Klimawandel war auch schon, und die Folgen von dieser menschlichen Erwärmung, also menschlich erzeugten Erwärmung, die waren bereits schon bekannt, als ich ein Kind war und eine Jugendliche. Und ich habe da mit meinen Eltern drüber diskutiert. Ich bin selber vegetarisch geworden, als ich 14 Jahre war. Und ich habe damals auch schon gegen Ölbohrungen in der Arktis demonstriert und eigentlich gegen das, was Fridays for Future weiter fortgesetzt hat. Und das finde ich eigentlich so spannend. Wir wissen eigentlich schon so viel über die Verschmutzung, über die Problematik mit Plastikverschmutzung, wissen wir eigentlich auch schon seit den 60er, 70er Jahren.
Was siehst du da unten im Meer, wenn du tauchst, an Plastikverschmutzung? Du bist ja in Bereichen unterwegs, also im Nordmeer zum Beispiel, da ist das Problem wahrscheinlich nicht so augenfällig. Man merkt es wahrscheinlich erst, wenn man tote Tiere sieht, die an Plastikmüll verendet sind. Aber was hast du in den Jahren, in denen du tauchst im Meer, erlebt in Sachen Müll im Meer?
Ja, es ist eigentlich unterschiedlich, was ich mit Müll im Meer erlebe. Also es kann natürlich einerseits sein von wirklich konkret, dass man Verschmutzung unter Wasser sieht, dass man Plastik findet beim Tauchen. Klar, das passiert regelmäßig. Ich bin selber auch aktiv in einer lokalen Gruppe hier, Divers Against Ghost Nets. Wir bergen und identifizieren und suchen nach verlorener Fischausrüstung unter Wasser, besonders Hummerkäfigen hier an der schwedischen Westküste, die immer wieder verloren gehen und damit halt zu solchen endlosen Fallen für Meerestiere werden unter Wasser. Das ist natürlich ein ganz großer Teil. Also verlorene Fischnetze, verlorene Fischausrüstung, das ist ja auch ungefähr 40% des Plastikmülls in den Meeren. Das muss nicht sein, dass die gestern verloren worden sind. Die können auch schon vor 30 Jahren verloren gegangen sein. Aber das, was natürlich wirklich problematisch ist, ist das Mikroplastik und selbst noch kleinere Einheiten von Plastikmüll, was Plastik, also zersetztes Plastik ist. Und das kommt natürlich auch von Land. Also alle Flüsse enden im Meer. Dieses ist wesentlich weniger sichtbar. Und das ist auch das, was es natürlich so schwierig manchmal macht, diese Probleme zu erkennen. Aber das gilt generell für unsere Meere, weil eben so wenige Menschen unter Wasser sind. Und ich meine, was ich auch erlebe, sind Veränderungen ganz konkret in meiner filmischen Arbeit durch zum Beispiel invasive Tierarten, zum Beispiel Quallen, die stark überhand nehmen und auch ja, Plankton, also Kopepoden, kleine winziges Zooplankton, beeinflussen und reduzieren können. Und das, dieses Plankton zum Beispiel, das ist unheimlich wichtig für andere Arten, die wir Menschen selber nutzen, wie zum Beispiel Kabeljau, Dorsch, ja, alle wirklich kommerziellen interessanten Fische. Und diese Veränderungen sind eigentlich spannend zu beobachten, dass ich dann auch manchmal erlebe, okay, es gibt einfach stärkere saisonale Schwankungen und wir können nicht mehr so ganz genau solche Migrationsverhalten erkennen. Aber es gibt auch andere Änderungen, die sehr positiv sind. Zum Beispiel hier in Schweden kommen immer mehr wieder Thunfische zurück in Skagerrak, in die nördliche Ostsee. Und das liegt einfach daran, dass man angefangen hat, vor wirklich aktiven Thunfischschutz stärker zu betreiben in Spanien, vor Portugal. Und diese jetzt wieder größere Fische tatsächlich heranwachsen können und auch nur die schaffen es, diese ganze Strecke bis zu uns ins Skagerrak zu schwimmen, also in den nördlichen Atlantik. Und das sind einfach Erfolgsgeschichten, wo man sieht, ja, wir können wirklich etwas tun. Wir können einen wirklich großen Effekt erreichen, wenn wir Schutzgebiete einrichten, wo wir unter Management natürlich und auch unter Monitoring ganz klar sehen, dass Fischbestände wieder zurückkommen, wenn wir ihnen den Raum geben.
Welche Rolle spielt denn der Anstieg der Meerestemperatur für die Population im Meer? Kann man da schon was sehen? Kann man da vielleicht tatsächlich auch Arten sehen, die normalerweise hier nicht heimisch waren, aber jetzt sich hier ansiedeln, weil das Meer einfach wärmer wird?
Ja, es gibt insgesamt schon, was man deutlich beobachten kann, sozusagen jetzt hier bei uns auf unserer Hemisphäre eine Nordwärtsbewegung, also glaube ich, dass es eine stärkere Erwärmung gibt, breiten sich Arten eben weiter Richtung Norden
aus, weil es eben Möglichkeiten für sie bietet. Das ist aber zum Beispiel besonders problematisch in den arktischen Regionen, weil dort Meerestiere sehr, sehr spezifisch auf diese extremen Bedingungen angepasst sind und einfach weniger auf Schwankungen reagieren können oder vielleicht manchmal sogar gar nicht gut damit zurechtkommen. Und somit ist dieses Ökosystem, diese Ökosysteme in den arktischen Regionen wesentlich anfälliger für solche Veränderungen. Klar, also ich sehe auch immer wieder, dass Temperaturen ungewöhnlich hoch sind in einem Frühjahr im Vergleich. Und das ist natürlich auch manchmal schwierig, wenn man versucht, etwas zu filmen, bei dem man auf zum Beispiel Migration von Makrelen wartet. Und die kommen einfach nicht. Oder die kommen später. Und ich glaube, es ist wichtig zu erkennen, dass auch eben sozusagen diese persönlichen Beobachtungen, die Menschen haben, die wir einfach erleben können in unserer Umwelt, dass die wirklich relevant sind. Einerseits haben wir auch nicht den Fokus darauf, vieles zu erforschen, was diese Veränderung anbetrifft. Wir haben dafür häufig im Moment keinen Fokus dafür, Ressourcen bereitzustellen. Deswegen ist es, denke ich, sehr, sehr wichtig auch, dass wir erkennen, dass Beobachtungen genauso relevant sind, auch wenn sie eben von der zivilen Bevölkerung kommen.
Christina Karliczek, ein Thema, was ich noch ansprechen muss und was dich ganz sicher bewegt, war auch ein Thema im Film. Du hast gesagt, die meisten Menschen können natürlich nicht unter die Meeresoberfläche und schauen, wie es den Tieren da unten geht. In den USA hat man für Delfine und Wale Freizeitparks geschaffen, um die Tiere dort vorzustellen und vorzuführen. Die leben unter zum Teil unwürdigen Bedingungen. Die Parks gibt's aber immer noch. Was ist davon zu halten?
Diese Parks gibt's auch noch in Europa. Ich glaube, es ist einfach ganz klar, dass diese Parks Tiere in Gefangenschaft halten, Tierarten, die ein ganz, ganz anderes Bedürfnis haben. Also für mich ist es unverständlich, dass wir Orcas, solche großen Meeressäuger, die wirklich ein unglaublich großes Gebiet beanspruchen müssen, eigentlich solchen Einzelhaftzellen halten. Und ich denke, es ist einfach etwas, was nicht mehr zeitgemäß ist. Ich glaube, das ist für mich so ähnlich wie, dass früher okay war, Kinder zu schlagen. Und wir machen das nicht mehr. Wir haben begriffen, es geht nicht mehr. Und ich glaube, diese Änderung und diesen Wandel, das ist einfach wichtig zu erkennen, dass wir als Gesellschaften uns einfach verändern können und sagen, selbst wenn das früher irgendwie okay war, ist es jetzt einfach nicht mehr so.
Und das hat auch nichts mit Artenschutz, mit Artenerhaltung zu tun, denn die Tiere vermehren sich ja in Gefangenschaft, eher weniger.
Man braucht keine Tiere in Gefangenschaft zu halten, um sie zu schützen. Wir müssen uns dafür engagieren, dass wir nicht weiter den Lebensraum dieser Tiere zerstören, wenn wir sie wirklich schützen wollen. Und es ist auch unser eigener Lebensraum. Es ist nicht die Tiere und wir. Es ist nicht nur eine Natur, die wir am Sonntag besuchen. Es geht um unsere eigene Lebensgrundlage. Und ich glaube, wenn man wirklich etwas über Orcas erfahren will, kann man in 5 Minuten sich im Internet so viel über Orcas anlesen oder anhören. Dazu braucht man nicht in so einen Park zu gehen.
Christina, wenn du ein neues Projekt planst und wieder ins Eis gehst zum Tauchen oder in südlichere Hemisphären, wo es ein bisschen wärmer ist, du hast von der mentalen Vorbereitung gesprochen, die wichtig ist, gerade wenn es in Höhlen geht. Braucht man eine körperliche Fitness? Machst du Sport, um dich ordentlich vorzubereiten?
Auf jeden Fall. Ich bin sehr aktiv. Ich bereite mich immer vor. Ich trainiere auch meine Atmung, wenn ich weiß, dass ich Zeiten habe, in denen ich mehr Apnoe-Tauchen mache, also Freitauchen ohne Druckluftflaschen. Es ist total wichtig für mich, eigentlich fit zu sein. Das ist ein Teil davon, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es geht auch darum für mich, dass es mir wichtig ist, draußen sein zu können. Ich bin sehr viel unterwegs. Ich schwimme eigentlich das ganze Jahr über. Es ist wichtig für mich, diesen Kontakt zu halten. Und ich glaube, es ist auch sehr, sehr wichtig für meine mentale Gesundheit,
Was ist das aktuelle Projekt der Christina Karliczek? Kann man darüber reden?
Ja, also wir arbeiten gerade an der Fertigstellung von einem Film über Buckelwale für die ARD-Mediathek und den NDR. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr spannender Film. Und ich arbeite auch aktuell an einem Film über Haie.
Wenn man mit Haien dreht, muss man besondere Vorkehrungen treffen. Ist das gefährlicher als ein Film mit Walen?
Ich habe eigentlich Respekt vor allen großen, aber auch kleinen Meerestieren. Aber natürlich ist das Risiko bei größeren Meerestieren höher, dass man zum Beispiel auch unabsichtlich Kontakt haben könnte. Und das,
eine Gewicht das kriegt mit der Flosse. Oder
ja,
so.
Eine Gewicht kriegt. So. Aber das ist auch etwas, wo ich wirklich manchmal sehr fasziniert drüber bin, mit zum Beispiel mit Buckelwalen, wie präzise so ein großer Wal seine Flossen steuern kann und wie präzise sie schwimmen können und wie viel Bewusstsein sie haben. Aber auch mit Haien. Ich glaube, es kommt so auf die Haiart drauf an. Haie machen ja eigentlich keine Angst per se. Ich glaube, es ist wichtig, ihr Verhalten lesen zu können. Und auch wirklich, es ist natürlich ein Teil wirklich Erfahrung, das Verhalten von Haien gut beobachten zu können. Und ich arbeite auch immer in einem Team zusammen, sodass wir auch noch eine extra Person dabei haben, die sich wirklich, wirklich gut mit Haien auskennt und auch noch mal ein extra paar Augen sind, um das Verhalten zu studieren oder auch dorthin sehen zu können, wo ich nicht gucken kann, wenn ich mich auf meine Kamera fokussiere.
Gibt es eine Gegend in dieser Welt, eine Tierart, von der du sagst, das ist mein Traum, da möchte ich gerne mal einen Film machen? Oder hast du eigentlich alles, was du je wolltest im Moment aktuell?
Oh, ich bin so ein Nerd über Tier, also Meerestiere. Es gibt so viele Tierarten, über die ich total gerne endlich mal einen Film machen würde.
Zum Beispiel?
Und ich glaube, also ich bin auch zum Beispiel ein totaler Fan von Unterwasser-Nacktschnecken, also den sogenannten Nudibranches. Und da konnte ich sogar für die BBC, für ein wirklich großes Projekt mitarbeiten, was letztes Jahr rausgekommen ist, eine Serie mit David Attenborough, und für einen Monat lang auf den Philippinen eine Unterwasser-Nacktschneckenart, die sogenannten Sea Bunny, drehen. Also das ist so eine Unterwasser-Nacktschnecke, die sieht aus wie ein Pokémon.
Wie groß sind die?
Ungefähr ein halber Zentimeter.
Wie lange sucht man danach?
Ja, also suchen ging ganz gut, weil diese Art frisst nämlich eine ganz bestimmte Art von Unterwasserschwamm. Das ist ein lila, blauer, giftiger Unterwasserschwamm, also giftig für viele andere Tierarten. Die Herausforderung war aber, dass dieses Tier eben so winzig klein ist, also auf Makroebene in der Fotografie, und wir trotzdem auf Augenhöhe von diesem Tier filmen wollten, um wirklich dieses Gefühl von dem Leben eines winzigen Korallenriffbewohners vermitteln zu können. Also, weil das ist letztendlich wie, als wäre man in so einer Großstadt wie New York, aber eben aus der Perspektive von einer winzigen kleinen Unterwasserschnecke. Und dazu haben wir dann auch ganz, ganz besondere, habe ich eigentlich so ganz besondere Unterwasserkameratechnik entwickelt, wie wir das filmen können und trotzdem eigentlich so in einer Art filmen können wie so ein Pixar-Animationsfilm.
Das werde ich mir auf jeden Fall gleich im Internet anschauen, wie so eine Unterwassernacktschnecke aussieht. Unter Orcas, den Film mit den etwas größeren Tieren, den gibt es noch in der ARD-Mediathek. Und im nächsten Jahr gibt es den neuen von und mit Christina Karliczek über Buckelwale. Christina Karliczek, alles Gute nach Göteborg. Vielen Dank für das Gespräch. Und wir freuen uns auf spannende Bilder aus dem Meer.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke nach Hamburg.
Wir sind heute abgetaucht ins Meer. Christina Karliczek hat uns mitgenommen zu Orcas, zu Haien und zu Unterwassernacktschnecken. Am kommenden Sonntag stellen wir Ihnen legendäre Schiffe vor. So manch ein Musiker hat diese Schiffe besungen. Denken Sie nur an das gelbe U-Boot der Beatles, Yellow Submarine, oder die Andrea Doria von Udo Lindenberg. Noch mehr legendäre Schiffe hier im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Das war's für heute. Ihnen allen einen guten Start in die neue Woche. Das wünscht Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.